Heute Morgen sind wir noch bis zur Pause im Nahen oder im Mittleren Osten. Und das Referat plus Diskussion bis zur Pause hält Rainer Herrmann. Wer die Frankfurter Allgemeine liest, weiß genau, welche Kompetenz er hat in Bezug auf den Nahen Osten. Eine sehr, sehr große Kompetenz. Er ist, man kann das so sagen, der Publizist, der den besten und direktesten Zugang hat in die verschiedensten Instanzen von Saudi-Arabien. Für uns andere ist Saudi-Arabien als Journalisten immer ein schwieriges Pflaster gewesen. Zeitlang bekamen wir gar kein Visum, wenn dann vielleicht in der Gefolge, da war ich einmal dort von Bundesrat Kotti, der damals Außenminister war. Aber Rainer Herrmann hat sehr intensive Einblicke in Saudi-Arabien und das ist das Schwergewicht seines Referates, das er nun halten wird, bis, also inklusive Diskussion, bis um 10 Uhr. Und die saudische Sicht dieser nahöstlichen, mittelöstlichen Welt werden wir von ihm erfahren und vielleicht auch etwas darüber, warum eigentlich diese Saudis in derartiger Konkurrenz sind zur, und Rivalität sind, Feindschaft kann man schon sagen, zu Iran, der anderen großen Regionalmacht in der nahöstlichen Welt. Wo ist Rainer Herrmann?
Ja.
Ah, da ist er. Du bist im Gegenlicht, weißt du?
Abgetaucht.
Nein, es strahlt alles so hell da hinten, dass ich dich nicht mehr erkennen konnte. Er ist leitender Redakteur bei der Frankfurter Allgemein, war lange Zeit Korrespondent und er liebt, sagt er mir eben, den Ausdruck Korrespondent eigentlich mehr als das andere. Warum sollen wir ihn deswegen nicht als Korrespondent vorstellen? Also, Rainer, bitte.
Kalimera oder Sabah al-Khair, denn dieser Konferenzsaal ist ein bisschen wie in Saudi-Arabien. Draußen windet es oder könnte es winden und drum sind die Fenster und Türen zu. In Saudi-Arabien gibt es nämlich ein schönes Sprichwort, das vieles erklären soll. Wenn es draußen windet, schließt die Türen. Und das Sprichwort muss immer dafür herhalten, wenn erklärt werden soll, weshalb sich die Saudis und überhaupt die Golfaraber mit Wandel schwer tun. Windet es draußen, dann zieht man sich in die Oase zurück und wartet ab, bis alles vorbei ist. Und die Golfaraber haben auch ihre Türen geschlossen, als der warme Föhnwind der Arabellion alles durcheinander gewirbelt hat. Sie haben sich zurückgezogen und dann wurden sie anschließend wieder aktiv. Und wieder kommt Wind auf. Doch diesmal lassen ihn die Golfaraber hinein. Der sommerliche Wirbelsturm heißt Donald Trump. Und die Golfaraber hoffen, dass er die Region von allem Schmutz, der sich abgelagert hat über die letzten Jahre, reinigt. Denn was war geschehen? Über Jahrzehnte gab es eine feste Machtbalance auf der einen Seite Amerika und Saudi-Arabien und auf der anderen Seite Iran. Und aus dieser Machtbalance hat sich Amerika Schritt für Schritt zurückgezogen. Und dann hieß die Gleichung nur noch auf der einen Seite Saudi-Arabien und auf der anderen Seite das mächtige Iran. Und das war keine Balance mehr. Die Saudis ohne amerikanische Rückendeckung, ohne starke arabische Partner. Der Irak ist nach dem Sturz von Saddam Hussein an Iran gefallen und Ägypten ist zu einem Totalausfall geworden als regionaler Akteur. Und überdies haben die Amerikaner die Saudis vor den Kopf gestoßen. 2003 haben sie Saddam Hussein gestürzt, das war eigentlich gut. Dann haben sie sich aber zurückgezogen und das war ganz schlecht. Amerikanische Soldaten stehen zwar noch in der Region, aber die Amerikaner investieren kein politisches Kapital mehr und das verwundert einem auch nicht nach ihren vielen Misserfolgen. Und so lautet die Klage, die man in Saudi-Arabien quer durch das Kabinett oder quer durch die Gesellschaft hören kann, 8 Jahre Obama, 8 Jahre politische Unsicherheit. Ein Vakuum war entstanden und Iran hat es gefüllt. Und in diese depressive Lage hinein kommen nun zwei Winde, für die die Golfaraber die Türe öffnen. Der große Wind heißt Donald Trump und der kleine Wind heißt Brexit. Beide sind in Europa Reizwörter, aber in Golfwinde, für die man gerne die Türen öffnet. zum großen Wind. Dank Trump hat sich die Psychologie der Region verändert, die Psychologie der Region. Denn die Golfaraber hatten sich ja daran gewöhnt, gegen Iran alleine zu stehen und allein zu begegnen. Und natürlich halten sie Donald Trump nicht für sonderlich berechenbar, wie wir auch, aber Zuversicht bewirkt, dass Donald Trump die Iraner zumindest rhetorisch herausfordert und die Saudis hoffen, dass damit verbunden ist ein Reset der strategischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Amerika. Und damit würde Trump wieder zu einem Game-Changer werden, ein Reset und ein Game-Changer. Und was die Saudis auch zuversichtlich stimmt, ist, dass Donald Trump direkt mit König Salman spricht, direkt mit den Herrschern in den VAE und nicht mehr diese Filter der Thinktanks einschaltet. Der kleine Wind heißt Brexit. Boris Johnson, wir kennen ihn ebenso windig wie Donald Trump, hat gleich nach dem Brexit-Referendum geplustert: We are back east of Suez. Und es war wohl kein Zufall, dass die Brexit-Premierminister Theresa May nach der offiziellen Eröffnung der Brexit-Ausstiegsverhandlungen als erstes Land Saudi-Arabien besucht hat. Und natürlich ging es da um Hilfe von den reichen Sheikhs an die nun ärmer werdenden Briten. Mit dem Brexit braucht England neue Partner. Und wieder ist Psychologie im Spiel. Die Briten sagen, in London, da habt ihr einen Freund. Theresa May ist ein weiterer Triumph gelungen. Sie hat die GCC-Monarchen als zum ersten Mal für ein GCC-Gipfeltreffen außerhalb der arabischen Halbinsel gewonnen. Dieses soll im November in London stattfinden. Ihr habt in London einen Freund, ihr Golf-Araber, seid nicht allein. Also, die Saudis haben das große Amerika und Donald Trump im Blick und die kleinen Golf-Emirate, das Duo Theresa May und Boris Johnson. Zunächst will ich auf zwei Aspekte der saudischen Außenpolitik eingehen. Zum einen auf die überragende Rolle Saudi-Arabiens als regionale Ordnungsmacht und danach auf einige Länder in den Blick nehmen. Doch zunächst gilt es, ein Missverständnis zu klären. Immer wieder wird gefragt, was für eine regionale Ordnung hat denn Saudi-Arabien, diese absolute Monarchie, im Sinn? Und im Unterton schwingt damit, um Demokratie kann es da ja nicht gehen. Es geht auch nicht um Demokratie. Saudi-Arabien geht es um andere. Saudi-Arabien hat die außenpolitische Priorität, den Status quo zu erhalten, wenn nötig den Status quo ante wiederherzustellen und an den bestehenden Grenzen nicht zu rütteln. Also, es gilt darum, die Länder intakt zu halten, die Staaten intakt zu halten und auch die Institutionen in diesen Staaten intakt zu halten. Und so hatte sich Saudi-Arabien 1990, als sich Saddam Hussein Kuwait einverleiben wollte, der internationalen Koalition angeschlossen, um den Status quo ante vor der Einverleibung Kuwaits wiederherzustellen. Und so hat Saudi-Arabien 2003, nachdem der Sturz von Saddam Hussein die Machtbalance in der Region zugunsten Irans verschoben hatte, eingegriffen, um den Status quo ante wiederherzustellen. Und wo heute Nationalstaat durch Krieg und Zerstörung ausgelöscht werden, sollen sie wiederhergestellt werden. Das ist saudische Politik. Das sehen wir diese Tage, als Adel Jubeir, der saudische Außenminister, als erster saudischer Außenminister seit 1990 den Irak besucht hat. Denn die Saudis haben begriffen, unter dem jetzigen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi haben sie eine Chance, den Irak als Staat zu stabilisieren, dass er sich selbstständig sein kann, sich selbst reformieren und auf eigenen Füßen stehen kann. Und Abadi wird noch mehr Hilfe benötigen, wenn der IS besiegt ist, denn dann wird sein Widersacher al-Maliki noch stärker herausfordern, würde den Irak noch stärker in den iranischen Orbit ziehen und damit die Chance verspielen, dass der Irak ein selbstständiger Staat wäre. Also wir haben das Festhalten an Nationalstaaten von heute damit verbunden, das Festhalten der Grenzen, ja, keine Grenzverschiebungen. Und das bedeutet aber auch eine Abneigung gegen alle Ideologien, die transnational sind, Panarabismus ebenso wie die, der politische Islam der Muslimbrüder. Die Golfmonarchien sind keine Demokratien, ja, aber sie sind stabil und sie haben eine größere Legitimität als die meisten Republiken, die ja heute gefährdet sind. Und allein können sie diese Herausforderung gegen Iran und die Region zu stabilisieren nicht bewerkstelligen. Und deshalb freuen sie sich über die warmen Winde von Donald Trump und aus London. Also halten wir die beiden ersten Punkte fest. Erstens, die Hoffnung auf einen Reset der saudisch-amerikanischen Beziehungen, eine Auswirkung der neuen Psychologie in der Region und zweitens Festhalten am Status quo. Die nächste Frage, wie sieht die Prioritätenliste der saudischen Außenpolitik aus? Erstens Iran, zweitens Muslimbrüder und erst drittens der Dschihadismus. Unter König Abdallah, der Anfang 2015 verstarb, war es noch anders. Zunächst die Muslimbrüder wegen ihrer transnationalen Ideologie. Dann Iran und schließlich der Dschihadismus. Und das hat sich eben unter König Salman geändert. Der Dschihadismus rangiert deswegen erst an dritter Stelle, weil es nicht als eine Gefahr gilt, der das ganze Land bedroht, sondern punktuell, so wie Ebola da und dort mal zuschlägt, eben eine gefährliche Seuche ist, aber nicht eine Gefahr für das ganze Land. Kommen wir nun zur ersten und zur wirklich ernsthaften Gefahr, wie Sie die Saudis sehen, Iran. Eine Folge des Sturzes von Saddam Hussein 2003 war, dass Iran gesehen hat, Amerika ist nicht unschlagbar. Amerika zog sich langsam aus dem irakischen Sumpf und suchte das Weite, Iran sah seine Stunde gekommen. Sah seine Stunde gekommen, weil die arabische Welt in einer nie dagewesenen Schwächephase war. Von den vier großen Akteuren hatten sich drei aus der Geschichte verabschiedet, der Irak und Iran sowieso, Irak und Syrien sowieso, aber auch Ägypten, was als Regionalmacht ausfällt. Und in so wurde Iran die Obsession Saudi-Arabiens und die Saudis argumentieren ständig, der Iran dränge wie die Achämeniden in der Antike an das Mittelmeer. Und ein Stückchen Wahrheit ist da ja schon dran, denn die Iraner sind ja teilweise am Mittelmeer, haben das teilweise geschafft. Iran ist der wichtigste Sponsor der Hamas im Gazastreifen. Ohne die Hisbollah im Libanon läuft nichts. Und in Syrien sind die wichtigsten Bodentruppen des Regimes die Milizen der schiitischen Internationale. Sie heißen Haidariye, Zainabiye, Abu Labans, kommen aus Pakistan, Afghanistan, dem Irak, sogar aus Bahrain. Gebildet wurden sie ebenso wie die Volksmobilisierungsmilizen im Irak, die Al-Hashd al-Sha'abi, nach dem Vorbild der iranischen Revolutionsgarden, der Pasdaran. Und die feiern, wir wissen es ja, jeden letzten Freitag im Ramadan den Jerusalem-Tag, den Gottstag. Und Jerusalem liegt ja schon praktisch am Mittelmeer. Es ist die Frage, geht es Iran um die Eroberung der drittheiligsten Städte des Islams oder geht es darum, eben seinen Machtbereich bis ans Mittelmeer auszudehnen, und das behaupten die Saudis. Iran setzt nun zwei Instrumente ein, um seine Macht zu projizieren. Einmal eben diese Milizen der schiitischen Internationale und zum anderen seinen Status als fast Nuklearmacht. Und Saudi-Arabien fürchtet, dass sollte Iran tatsächlich die Atombombe bauen, ein Rüstungswettlauf am Golf ausgelöst würde, der die Chancen für eine gesellschaftliche Entwicklung untergraben würde. Saudi-Arabien fühlt sich also eingekreist, also dieses riesige Land. Im Osten, das fast nuklear Land Iran, im Norden die schiitischen Milizen in Syrien und im Irak, im Süden die Unterstützung für die Houthi-Rebellen und im Westen Ägypten, das einem Totalausfall geworden ist, auf das man sich nicht mehr verlassen kann. Und das Ziel Saudi-Arabiens, aber das ist, wissen wir, unrealistisch, ist, den Status quo ante auf das Jahres 1979, das Jahres der Islamischen Revolution, wiederherzustellen. Das heißt, Iran aus allen diesen Ländern aus der arabischen Welt zurückzudrängen. Die arabische Welt war seit Saladin 800 Jahre lang sunnitisch und erst seit 1979 drängt die Islamische Republik mit ihrem schiitischen Einfluss in die arabische Welt ein und das soll rückgängig gemacht werden. Zwei Länder, in die Iran seine Macht projiziert, stehen für die Saudis im Vordergrund: Syrien und der Jemen. Syrien, im Bogen des schiitischen Halbmondes von Teheran über Bagdad, Damaskus nach Beirut, sozusagen so etwas wie der Schlussstein. Wenn man den herauszieht, dann könnte der ganze schiitische Halbmond zusammenbrechen. In Syrien geht es Iran wohl weniger darum, einen hegemonialen Einfluss über die sunnitische Mehrheitsbevölkerung zu schaffen, sondern das Regime auf seiner Seite zu haben. Denn Assad selber hat ja keinerlei regionalen Machtanspruch mehr. Ihm geht es nur noch um das Überleben und er ist daher dankbar, Geisel der Milizen der schiitischen Internationale zu sein. Militärisch kann Saudi-Arabien nicht viel ausrichten, das wissen Sie. Sie haben auch die Unterstützung für die Rebellen in den letzten, sagen wir, 12 Monaten zurückgefahren. Sie haben nie daran gedacht, Bodentruppen dahin entsenden, aber sie haben im letzten Juli ihren Geheimdienstchef nach Damaskus entsandt, der dort mit dem syrischen Regime und russischen Emissären verhandelt hat. Und es ging da weniger um eine politische Lösung, sondern Saudi-Arabien als sunnitische Macht, Schutzmacht, hat das Thema angesprochen, des Sectarian Cleansing, das heißt die Vertreibung der sunnitischen Bevölkerung aus Wohngebieten und die Schaffung von reinen nicht-sunnitischen Wohngebieten. Das kennen wir aus Homs, aus Teilen von Damaskus, Messe, wo ich mal gewohnt habe, oder in Teilen von Aleppo und so weiter. Jemen ist das andere Land von strategischer Bedeutung für Saudi-Arabien. Seit der Gründung des Königreichs Saudi-Arabien fußte die saudische Jemen-Politik auf zwei Pfeilern. Zum einen den Jemen als Land intakt zu halten und zum anderen zu verhindern, dass vom Jemen aus antisaudische Strömungen ausgehen. Und das geschieht nun, dieser zweite Pfeiler ist akut bedroht. Und das hat mit der Minderheit der Houthis zu tun, die aus diesem Grenzgebiet im Jemen sich 2004 gegen die Zentralgewalt erhoben haben, weil sie sich, und da haben sie einen Punkt, vernachlässigt gefühlt haben. Und diese Houthis sind Saiditen, das sind Schiiten, wenn sie nahe am sunnitischen Islam sind. Nach den Protesten des Jahres 2011 haben sich die Houthis zunächst am nationalen Dialog beteiligt, sind dann ausgestiegen, haben sich zusammengetan mit den Truppen des gestürzten Präsidenten Ali Abdullah Saleh und haben das ganze Land unter Kontrolle gebracht. Und in diesem Machtkampf, in diesem Krieg in Jemen unterstützt Iran die Houthi-Rebellen und Saudi-Arabien die legitime Regierung von Präsident Hadi, einem maßlos schwachen Politiker. Vor was haben jetzt die Saudis Angst? Die Saudis haben Angst, dass im Jemen für sie eine Situation entstehen könnte, wie wir sie in Israel mit der Hisbollah haben. Die Hisbollah, seit 2006 Mitglied der Regierung, ohne die Hisbollah geht im Libanon nichts. Vom Libanon aus Bedrohung mit Krieg und Angriffen gegenüber Israel und nun der Versuch der Ausweitung in den nach Südsyrien. Das heißt, eine ständige Gefahr von Israel für Israel. Und dasselbe fürchten die Saudis, dass hier eine pro-iranische Miliz sich festsetzt, die vom Süden auf Saudi-Arabien angreifen kann. Saudi-Arabien geht in zwei Schritten davor. Zunächst einmal militärisch. Sie haben im Frühjahr 2015 eine Militärallianz gegründet, in der Sie das Sagen haben. Und die Jets dieser Allianz bombardieren die Houthi-Stellungen. Viele zivile Opfer sind auch beklagen. Und im Gegenzug schießen die Houthi-Rebellen Bodenraketen iranischer Machart weitgehend ins Grenzgebiet, selten reicht es Mekka, Medina oder Taif oder Riad. Gut, zu Beginn des Krieges hatte Iran von Eritrea und zwei kleinen Inseln in Bab el-Mandeb über diese Gebiete Waffen an die Houthis geliefert. Daraufhin hat Saudi-Arabien eine Blockade, das Rote Meer, Bab el-Mandeb, verhängt, was dann auch zu Nachschubschwierigkeiten für humanitäre Hilfe geführt hat. Die Gefahr ist aber nicht gebannt, denn gerade als ich dort war, hat die saudische Küstenwache vor Jizan, das liegt etwa hier, ein 9 Meter langes unbemanntes Boot abgefangen, das voll mit Sprengstoff beladen war und offenbar den Auftrag hatte, hier im Hafen von Jizan möglicherweise zu explodieren. Ein Zeichen, dass die Spannungen in der beim Bab el-Mandeb zunehmen. Ziel der Saudis ist, mit diesem Krieg die Houthis an den Verhandlungstisch zu zwingen, wo sie dann einer Lösung zustimmen, in der sie keine Miliz mehr sein sollen, sondern nur noch ein politischer Akteur im Jemen. Ziehen wir eine Zwischenbilanz. Gegenüber Irans Arroganz ist Saudi-Arabien hilflos. Und in Syrien und im Jemen kann Saudi-Arabien seine Interessen nicht durchsetzen. Und da kommen Trump und Brexit gerade zur rechten Zeit. Saudi-Arabien hat nach dem Ausfall der anderen arabischen Regionalmächte viel Verantwortung übernommen, kann diese Verantwortung eigentlich nicht ohne äußere Hilfe nicht stemmen. Die Öleinnahmen gehen zurück. Und Saudi-Arabien, das eine lange konservative Außenpolitik betrieben hat, tut sich noch schwer, eine konstruktive, proaktive Außenpolitik zu formulieren. Die Führungsrolle hat Saudi-Arabien von Ägypten übernommen und alle meine Gesprächspartner, und ich habe also mit dem halben Kabinett gesprochen, mit vielen Abgeordneten, Masjid Ashura und so weiter, alle sind sie besorgt über die Lage in Ägypten. Sie halten Sisi nicht für den richtigen Mann, für den richtigen Job. Und das Urteil ist vernichtend. Es heißt, das Land hat keine Vision, wohin es gehen soll. Die Gefängnisse sind voller denn je und produzieren neuen Terror. Die Führung ist arrogant und beratungsresistent. Und die alte Elite plündert das Land mehr aus denn je. Und die Sorge ist eben, wann fliegt uns das Land richtig um die Ohren? Nicht die 2011, sondern wann fliegt es uns richtig um die Ohren? Natürlich ist den Saudis ein Ägypten unter Sisi lieber als unter den Muslimbrüdern. Aber trotzdem haben die Saudis ihre Paranoia gegen die Muslimbrüder abgeschüttelt. Und so hat König Salman den Führer der Muslimbrüder aus Tunesien, Ranouchi, eingeladen nach Riad. Und das war nicht eine Auszeichnung für die Muslimbrüder an sich, sondern für ihre Rolle, Tunesien zu stabilisieren, in diesem Fall als Land mit einer mehr oder minder funktionierenden Demokratie in einer pluralistischen Gesellschaft. Zum Schluss, zwei wichtige Länder fehlen uns noch, die Türkei und Israel. In der saudischen Bevölkerung ist Tayyip Erdogan ziemlich beliebt, erschreckend beliebt. Er gilt als ein starker Führer in einer arabischen Welt, wo es starke Führer mangelt. Und er gilt als Symbol des neuen türkischen Wohlstandes. Ausgeblendet, ich meine, das ist eine Auszeichnung für die Vergangenheit, ausgeblendet wird das, was in der Zukunft geschehen wird und die Schwere der Gegenwart. Die in der saudischen Führung wachsen indessen die Zweifel, ob Erdogan wirklich ein verlässlicher Partner ist und ob Erdogan doch nicht zu nahe an der Muslimbruderbewegung steht. Viele Saudis in der Führung sind irritiert über Erdogan. Zum letzten Punkt, viel wird über die saudisch-israelische Achse spekuliert und geredet. Und da ist was dran. So danken es die Saudis, dass die jüdische Lobby in Amerika verhindert, dass der Kongress, dass die Justiz das JASTA-Gesetz gegen den Staat, das Königreich Saudi-Arabien, anwenden. Das JASTA-Gesetz ermöglicht den Nachkommen von der Opfer von 9/11 einen Staat zivilrechtlich anzuklagen. Wäre ein Novum im modernen Völkerrecht. Der pensionierte saudische General Anwar Ashki hat schon wiederholt Israel besucht, dort Gespräche mit der israelischen Führung gemacht, und die Hoffnung ist, dass die arabische Welt schwach ist, es, um Iran einzudämmen, zu einer Achse Israel-Saudi-Arabien kommt, die Stabilität in der Region reagiert, und das mit etwas Hilfe aus Amerika, mit etwas Wirbelwind von Donald Trump. Und so öffnet Saudi-Arabien seine Türen in diesem warmen Sommer, um diesen neuen Wind Donald Trump aus Amerika hineinzulassen, und auch den Brexit, und um damit die Region in seinem Sinne wieder zu stabilisieren. Danke.